Ich habe gestern im Internet gelesen, dass Partnervermittlung ein hunderte Millionen Geschäft ist in Deutschland. Ein Geschäft namens Sehnsucht hieß die Überschrift dieses Artikels, den ich da gelesen habe. Und ich schätze es, dass wir in unserer Kultur uns den Partner selber aussuchen dürfen. Aber auf der anderen Seite bringt es auch einen gewissen Stress, oder? Millionen sind auf der Suche, manche recht verzweifelt und das ist für andere ein Riesengeschäft. Zur Zeit der Bibel war das anders. Da haben sich die Väter um den Partner für ihr Kind gekümmert. Das hat dann natürlich die persönliche Wahlfreiheit etwas eingeschränkt. Manche haben eine positive Überraschung erlebt, manche vielleicht eher eine negative Überraschung. Aber auf der anderen Seite war es in einem gewissen Sinn auch etwas stressfreier. Und ich denke, es wäre zumindest heute auch noch weise, wenn ihr auch eure Eltern fragen würdet, was sie denken über euren Märchenprinz oder eure Prinzessin, auf die ihr ein Auge geworfen habt. Weil ihr jungen Leute, eure Eltern kennen euch und sie lieben euch und sie wollen das Beste für euch und haben oftmals auch den realistischeren Blick als ihr verliebten Turteltäubchen. Also hört auf ihren Rat, zumindest wenn sie gottesfürchtige Eltern sind. Das ist weise. Abraham war so ein gottesfürchtiger Vater. Und er hatte nicht nur das Wohl von seinem Sohn im Sinn, sondern er hatte auch das Reich Gottes in seinem Blick. Und in Vers 1 lesen wir hier, und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Also Abraham war so ungefähr 140 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, vielleicht war das der Eliezer, von dem wir im Kapitel 15 gelesen haben. Lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Das war so die Schwurhaltung. Also heute, für heute übersetzt, hat das Folgendes bedeutet, hey, pass genau auf, was ich dir sagen werde. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kananiter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn Isaak nehmen. Er war ein weiser Mann, Abraham. Er hatte eine Reich Gottes Perspektive und die brauchen wir natürlich auch. Wir müssen bei jeder Entscheidung fragen, wird es Gott ehren? Entspricht es Gottes Willen, den er uns hier in seinem Wort offenbart? Wird es sein Reich voranbringen? Und seht hier, was das für unsere Partnerwahl bedeutet. Abraham sagt zu seinem Knecht, ich will nicht, dass mein Sohn Isaak eine Heidin heiratet, sondern er soll eine Frau heiraten aus unserer Familie. Oder im heutigen Deutsch, ich will nicht, dass er eine Nicht-Christin heiratet, sondern eine Christin, jemanden aus Gottes Familie. Und das ist ein ganz altes Prinzip hier in Gottes Wort. Das war von Anfang an Gottes Rat für seine Kinder. Später wurde es sogar im Gesetz festgeschrieben. In 5. Mose 7 sagt Gott über die Kananiter, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen. Und das gilt auch insbesondere für den Ehebund. Im Vers 3 heißt er weiter, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du dir nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und Gott wiederholt im Neuen Testament das und er zitiert auch diese Stelle in 2. Korinther 6, Verse 14 bis 17, da sagt uns der Herr, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen oder andere Übersetzungsmöglichkeit, seid nicht verschiedenartig zusammengejocht. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Also egal, ob du dir den Partner selber aussuchen darfst oder ob der Papa den für dich aussucht, es gibt nur ein Gebot, was die Partnerwahl anbelangt für uns Christen und die ist universell, die gilt für alle Kulturen. 1. Korinther 7 spricht im Kontext zu Witwen, aber das Prinzip gilt für alle Kinder Gottes. Da steht im Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist er frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Also sehr große Freiheit. Und dann heißt es, nur im Herrn muss es geschehen. Nur eine Einschränkung. Ich denke, es ist weise, wenn man auch noch ein paar andere Prinzipien beachtet, wenn du auf der Partnersuche bist. Aber es gibt in Gottes Wort nur ein Gebot für die Partnerwahl. Und das ist, er oder sie soll aus deiner geistlichen Familie sein, sollen Jesus-Nachfolger sein, sollen Christ sein. Und ich würde sagen, nicht nur ein Namenschrist, sondern einer, der es wirklich lebt, der Jesus von ganzem Herzen liebt und der ihm oder die ihm wirklich gehorsam sein will. Eine Reich-Gottes-Perspektive hat für das Leben. Etwas anderes kommt gar nicht in die Tüte. Spiel da nicht rum. Aber ich kenne jemanden, der hat sich nicht dran gehalten, der hat so eine Nicht-Christen geheiratet oder so einen Namenschristen und dann hat er sich bekehrt und alles, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich kenne auch so ein, zwei und das ist schlicht und einfach Gottes Gnade. Aber für jeden, für den das klappt, kenne ich 99, für die es nicht geklappt hat. Und bei denen genau das passiert, was Gott durch Mose sagt, er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, teilweise von ehemals guten Freunden von mir, denen ein hübsches Mädel schöne Augen gemacht hat, oder denen ein netter Junge, die angelacht hat und die sich mit einem Götzendiener. Und das ist jeder, der für irgendetwas anderes lebt oder für irgendjemanden anderen lebt als für Jesus, eine Beziehung eingegangen ist und teilweise auch geheiratet hat. Und die sind heute weg vom Fenster. Die folgen Jesus heute nicht mehr nach. Ja, sind vielleicht noch Namenschristen, würden sagen, ja klar, ich bin noch Christ, aber sie sind keine Jünger Jesu mehr. Die Wahrheit ist schlicht und einfach, es ist viel einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ihr könnt das mal daheim probieren, einer kann sich auf den Stuhl stellen und der andere steht unten und kann versuchen, ihn hochzuziehen und der andere versucht runterzuziehen und ihr könnt mal ausprobieren, wer stärker sein wird, wer da den Vorteil hat. In dem Ding, wenn wir dieses Bild von dem Joch gebrauchen, wenn man verschiedenartige Tiere zusammengejocht hat, unter ein Joch, sagen wir einen Ochsen und einen Esel, dann hat es oft dem stärkeren Tier das Genick gebrochen, weil dann der andere ist dann dran gehangen. Und so ist es auch oft geistlich und ich habe das leider Gottes ganz oft beobachten können schon. In Österreich war ich in so einer Jugendgemeinschaft, ganz viele Singles, die sich Partner gesucht haben und ich habe leider wirklich viele beobachten müssen, die da geistig auch Schiffbruch erlebt haben, weil sie nicht auf Gottes Wort gehört haben. Und er macht es ja einfach für uns, nur ein Prinzip, nur ein Gebot. Und selbst wenn dein ungläubiger Partner dich nicht runterzieht geistlich, es ist viel schwieriger, volle Kanne für Jesus zu leben, wenn du mit jemandem zusammengespannt bist, der in eine andere Richtung zieht. Denk nur an Kindererziehung. Es ist viel schwieriger, Kinder im Herrn zu erziehen, wenn du sagst, komm Kind, wir gehen sonntags im Gottesdienst und dein Partner sagt, hey, ich gehe am Fußballplatz, willst du mitkommen? Oder wenn du sagst, Kind, Lügen ist nicht okay und dein Partner sagt vielleicht, oh, ist doch kein Problem, alle tun das. Das bringt Schwierigkeiten. Und ich möchte alle Singles einfach nur ermutigen, vielleicht ein Gespräch zu führen mit einer von unseren lieben Schwestern, die mit einem ungläubigen Ehemann verheiratet sind, und einfach mal zuzuhören, was es bedeutet und wie schwer das ist und wie sehr es auch einschränkt im Gemeindeleben, in der Reich Gottes Arbeit. Und die meisten von ihnen haben sich das nicht ausgesucht, haben sich nicht freiwillig reinbegeben, die waren schon verheiratet und haben sich dann zu Jesus bekehrt. Und in dem Fall sagt uns Gottes Wort in 1. Korinther 7 ganz klar, dann sollst du bei deinem Ehepartner bleiben und ein Licht sein. Aber Gottes Wort sagt euch Singles auch ganz klar, wir sollen uns nicht freiwillig in so eine Situation begeben. Wir sollen uns nicht mit einem Nichtchristen zusammenjochen. Das ist keine Option für euch Singles, okay? Denkt da nicht mal dran. Bitte hört auf Gott. Er liebt euch. Er meint's gut mit euch. Vers 5, der Knecht aber sagte zu ihm, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Mein Wanne, 800 Kilometer lange Reise ungefähr, 800 Kilometer lang reisen, um einen Mann zu heiraten, den du noch nie gesehen hast, wirst deine Familie nie wiedersehen, das ist ziemlich viel verlangt für eine junge Frau, oder? Das war ein riesen Glaubensschritt. Und so sagt der Knecht, vielleicht wird sie mir nicht folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, nimm dich in Acht, dass du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deine Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Er war der Vater der Glaubenden, er vertraut hier auf Gottes Versorgung und das dürfen auch wir tun in allen Bereichen unseres Lebens, dass Gott uns versorgt. Auch in der Partnersuche, wenn es gerade aktuell ist bei dir. Gott ist fähig zu versorgen und hey, ich bin das beste Beispiel dafür. Gott hat mir eine Frau vom anderen Ende der Welt in mein Leben gebracht, die Jesus wirklich lieb hat. Gott ist fähig zu versorgen. Abraham sagt hier, auf keinen Fall sollst du meinen Sohn zurückbringen in das Land, aus dem ich ausgezogen bin. Nie mehr zurück in die Welt. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Wir wollen nicht zurückschauen wie Lots Frau. Paulus schreibt im Philipperbrief, ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wenn du in deinem Wettlauf läufst, dann drehst du dich nicht um und rennst in die falsche Richtung. So wirst du nie den Preis gewinnen, okay? Also für uns Christen gibt es nur eine Richtung, voran. Voran, voran. Hebräer 12, Vers 1. Lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Immer Jesus im Blick. Immer weiter voran, ihm entgegen, in seine Herrlichkeit, mit dieser Ausrichtung wollen wir leben. Und Abraham war ein Realist. Er hat damit gerechnet, dass er jederzeit sterben könnte. Und so gibt er seinem Knecht hier ganz genaue Anweisungen, was er tun soll. und was er nicht tun soll. Vers 8 sagt er, wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Im Zweifelsfall ist es besser, Single zu bleiben, als einen Ungläubigen zu heiraten. Als Single kannst du wenigstens ungehindert Jesus nachfolgen. Wir haben in dieser ganzen Geschichte auch ein wunderbares Bild für unsere Errettung. Im Kapitel 22 wurde der Sohn, der einzige Sohn des Vaters, der Sohn der Verheißung, der in Abrahams Herzen, in Abrahams Denken geopfert wurde und dann wieder auferstanden ist zum neuen Leben. Und dann als nächstes sucht der Vater eine Braut für seinen Sohn. Vielleicht ein Bild für die Gemeinde, für die Braut Christi, für uns. Und der Knecht wäre dann ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist wird uns nie zwingen. Er lädt dich ein, mitzukommen zu dem Sohn, Glaubensschritt zu machen, dich einzulassen auf den Sohn, den du noch nie gesehen hast. Aber wird dich nie zwingen. Es gibt nur Freiwillige im Reich Gottes. Keine Zwangsrekrutierten. Deswegen haben wahre Christen nie mit dem Schwert evangelisiert. Es wäre nicht im Sinn Jesu und das wäre auch gar nicht möglich. Es geht nicht. Glaube kann nicht erzwungen werden. Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Und so der Heilige Geist weist uns auf Jesus hin, er lädt uns ein, aber er wird uns nie zwingen. Gott ist Liebe und Gott wünscht sich eine Liebesbeziehung mit uns Menschen. Und Liebe kann man nicht erzwingen. Ich könnte dir ein Messer an den Hals halten und sagen, sag mir, dass du mich liebst, Baby. Und vielleicht wirst du es tun. Aber das ist nicht wirklich Liebe. Es kommt nicht von Herzen. Man kann jemanden zu irgendwelchen äußeren Handlungsweisen oder Traditionen oder sowas zwingen, aber Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe ist eine Herzensentscheidung. Und so haben wir diese fast paradoxe Situation. Während diese kleinen Götzen dieser Welt das Leben ihrer Nachfolger gesetzlich einengen und eng machen und unfrei machen, haben wir einen allmächtigen, absolut souveränen Gott, der absolut tun kann, was immer er will, aber er lässt uns sehr viel Freiheit. Wir können dem Heiligen Geist widerstehen. Wir können den Heiligen Geist betrüben, heißt es in Gottes Wort. Ein Lied von Samuel Harfst drückt das, finde ich, ganz schön aus. Da heißt es, ich bin die Wahrheit, du kannst sie dir verdrehen. Ich bin der Weg, das Leben, du musst nicht auf mir gehen. Ich bin das Licht der Welt, du kannst die Augen schließen. Ich bin eine offene Tür, du kannst dich mir verschließen. Wow. Selbst Jesus, als viele ihn verlassen wollten, weil er Dinge gepredigt hat, die schwer anzunehmen waren, für manche, weil er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Da lesen wir in Johannes 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Ja. Habt die Freiheit, wollt ihr gehen? Okay. Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das haben auch wir erkannt und deswegen folgen wir ihm aus freiem Willen. Wegen dem, wer er ist. Wegen dem, wie er ist. Von Herzen. Weil wir ihn lieben. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und diese Freiheit sehen wir auch hier. Wenn dir die Frau nicht folgen will, dann respektieren wir ihren Willen. Und dann bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in Hinsicht auf dieses Wort. Dann nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim, zu der Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen, um die Abendzeit zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Das war der Job der Frauen damals, die Tiere zu tränken. Und hier haben wir eine kleine Karawane, voll beladen mit Hochzeitsgeschenken. Ich denke, wir können hier ein paar Prinzipien lernen, was Gottes Führung anbelangt. Zuerst sehen wir, der Knecht geht im Glauben. Er folgt dem Wort seines Herrn. Für heute würde ich das so übersetzen: Sei ein Christ, folge Jesus, folge seinem Wort. Das heißt, liebe Gott, liebe deine Nächsten, tue Gutes, teile das Evangelium, investiere dich mit einer ewigen Perspektive, suche zuerst das Reich Gottes. Und hey, wenn Gott uns nie mehr in unserem Leben persönliche, individuelle Führung darüber hinaus angedeihen lassen würde, dann könnten wir trotzdem so ein fruchtbares und erfülltes und geistlich reiches und christliches Leben in seinem Willen leben. Wenn wir einfach Gottes Wort folgen, das er uns schon offenbart hat. Gottes Wille für unser Leben ist nicht kompliziert. Wir machen es manchmal kompliziert. Sei einfach Christ. Sei einfach ein Jünger Jesu. Das ist Gottes Wille. Und wenn er dir darüber hinaus noch irgendwie eine individuelle, persönliche Führung geben möchte, dann wird er so zu dir sprechen, dass du es verstehen kannst und hören kannst und es mitkriegst. Und er kann und wird es so tun. Und manchmal tut er das so souverän, natürlich, übernatürlich, dass uns das sogar erst auffällt, wenn wir zurückschauen und merken, wow, da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt, da hat Gott mich geführt. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, Glauben, Leben im Glauben heißt nicht, dass wir unser Gehirn ausschalten, heißt auch nicht, dass wir untätig sind. Und das sagt bitte nicht, oh, ich vertraue darauf, dass Gott mir eine Arbeit schenken wird. Und hast dich schon beworben? Nee. Rufst du irgendwelche Firmen an? Nee. Warst schon auf dem Arbeitsamt? Nee. Ich glaube, dass Gott mich versorgen wird. Wirklich, das machst du in deinem praktischen täglichen Leben nicht so, oder? Wenn du Hunger hast, wir vertrauen alle drauf, dass Gott uns mit Essen versorgen wird, oder? Aber wir sitzen nicht auf der Couch und erwarten, dass sich das Sandwich alleine zusammenbaut und dann vom Kühlschrank irgendwie in meinen Mund reinfliegt zu der Schlaraffenland. Ne, Leben im Glauben ist was Aktives, ist ein aktives Vertrauen, nicht ein untätiges Leben. Und so ganz praktisch geht der Knecht Abrahams in die Heimatstadt von Abrahams Bruder. Und er setzt sich dorthin bei dem Brunnen, wo er weiß, da werden die ganzen Mädels der Stadt rauskommen und Wasser schöpfen. Das macht Sinn und ist überhaupt kein Widerspruch für sein Gottvertrauen. Und wenn wir es auf die Partnersuche umlegen wollen, du wirst deinen Partner wahrscheinlich nicht finden, wenn du daheim allein vom Fernseher versumperst. Und wahrscheinlich wirst du gottesfürchtigen Partner auch nicht irgendwo in der Disco finden. Nee, halte dich nahe bei der Quelle auf. Bleib nah an Jesus dran. Lebe für ihn, dien ihm, sei aktiv in seiner Gemeinde, sei aktiv in Gottes Reich. Und dann bist du am richtigen Platz, wo Gott dir einen Partner zuführen kann, der ihn liebt. Dort wirst du Menschen treffen, die so sind, wie du dir einen Partner wünschst. Und die beste Voraussetzung, einen geistig reifen Partner zu bekommen, ist selbst ein geistig reifer Mensch zu werden. Denn dein Traumprinz, Geheimnis, ist auch nicht auf der Suche nach einer Schlaftablette. Okay. Dritter Punkt. Der Knecht ist im Gespräch mit Gott. Während er dort an der Quelle steht, praktische Schritte setzt, betet er. Und er sagte, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und unterweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das dann sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast, und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Vierter Punkt, er hatte gute geistliche Prioritäten. Er hielt Ausschau nach den richtigen Eigenschaften. Er sucht hier nicht nach dem schönsten Mädel in der Stadt für Isaak, sondern er sucht nach einem Mädel, das selbstlos ist, das freigebig ist, das gastfreundlich ist, das ein dienendes Herz hat, das aktiv anpacken kann und will. Kamele können lange Zeit ohne Wasser auskommen, ungefähr 30 Tage lang. Aber dann, wenn sie trinken, können sie so um die 100 Liter trinken innerhalb von 10 Minuten. Also rechnet euch das aus hier. Mal 10 Kamele haben wir ungefähr 1000 Liter Wasser. Wie viel hält so ein Schöpfgefäß? Vielleicht 5, 10 Liter, weiß ich nicht. Also ganz schön viel Arbeit. Das Mädel war wahrscheinlich ein paar Stunden am Schaffen hier. Harte Arbeit. Es ist ein außergewöhnliches Mädel, das das auf sich nimmt, um einen Fremden zu dienen. Und auch für uns umgelegt wieder, wir wollen nicht nach dem perfekten Partner suchen, da können wir sehr lange suchen, das werden wir nicht mehr erleben. Aber wir wollen nach einem Partner suchen mit den richtigen geistigen Prioritäten. Uns nicht von den Äußerlichen blenden lassen, sondern wir wollen jemanden, der einen reifen Charakter hat. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Das war der mit der Schokoladenfabrik, ne? Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, lass mich doch ein wenig aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte, trinke, Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief nochmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle Kamele. Also lief hin und her, um alle Kamele zu versorgen. Der Mann aber sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Wartete geduldig, lief nicht voreilig drauf los, auch das können wir von ihm lernen. Wollte nicht nur sehen, dass das Mädel sagt, was sie gern tun würde oder was sie tun sollte, sondern dass sie es wirklich tut. Also lass dich nicht nur von irgendwie christlichem Blablabla blenden, hey, folgt er, folgt sie Jesus wirklich ganz praktisch nach. Vers 22, und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, dann nahm der Mann einen goldenen Ring, ein halber Schekel sein Gewicht und zwei Spangen für ihre Handgelenke, 10 Schekel Gold ihr Gewicht. Und er sagte, wessen Tochter bist du? Sag es mir doch, gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns zu übernachten? Da sagte sie zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Wow, die Großnichte Abrahams. wo Gebet erhört, mehr als erhört. Hat einfach alles gepasst. Sie war aus der richtigen Familie, sie war keusch, sie hatte Selbstbeherrschung auf gut Deutsch, sie hatte ein dienendes Herz und obendrein als Zugabe war sie auch noch eine Schönheit. Wow! Das Mädel hatte innere und äußere Schönheit. Eine bessere Braut hätte der Knecht gar nicht finden können für seinen Herrn. Und ob sie jetzt die eine einzige für Isaak war, die Gott für ihn hatte, oder ob sie vielleicht noch andere ihr ähnliche Schwestern und Cousinen hatten, die auch potenzielle Partnerinnen für Isaak gewesen wären, das lasse ich mal dahingestellt. Ich persönlich glaube eher das Zweite. Ich glaube, Gott macht uns Angebote, bringt potenzielle Partner in unser Leben, aber dann haben wir auch eine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass es die eine gibt und wenn sie jetzt einen Fehler macht und den Falschen heiratet, dann muss ich mein Leben lang Single bleiben, weil die blöde Kuh alles vermasselt hat. Oder umgekehrt. Wir lesen in der Bibel immer wieder, so und so nahm sich eine Frau oder die Eltern wählten sie. Das ist eine Entscheidung. Und wir werden auch sehen, dass Rebekka eine Entscheidung haben wird. Aber warum weitersuchen, wenn du so eine Frau wie Rebekka vor der Nase stehen hast? Also Gottes Führung ist nicht kompliziert, es war offensichtlich, die Umstände waren klar und Abrahams Knecht konnte gar nicht anders als Gott anbeten und ihn preisen. Das sehen wir hier im Vers 26. Oder Vers 25 haben wir noch nicht gelesen, gell? Und sie sagte weiter zu ihm, sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Wow! Fünfter Punkt, er gibt Gott Ehre. Gib Gott die Ehre in deinem Leben. Wenn Gott dir irgendetwas gelingen lässt, dann sag nicht wie König Nebukadnezar, oh, ich habe das alles aus meiner großen Kraft getan und mit meiner Macht, ich bin nicht ich ein toller Hecht. Die Antwort ist, nein. Und er musste hier eine Lektion lernen in Daniel 4, könnt ihr selber nachlesen. Alles, was wir haben, alles, was wir vollbringen, ist einfach auch Gottes Gnade. Wer hat dir deine Gaben gegeben? Wer hat dir die Gelegenheit gegeben, deine Gaben auszuüben? Hättest irgendwo im Dschungel geboren werden können. Wer hat dich geführt? Ihm allein die Ehre. Und so fällt dieser Knecht auf sein Angesicht und betet Gott an. Vers 28. Das Mädchen aber lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter, das heißt ihrer Familie. Nun hatte Rebekka einen Bruder, der hieß Laban. Und wir werden noch sehen, dieser Laban war ein ziemlicher Materialist. Und Laban lief zu dem Mann hinaus an die Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Handgelenken seiner Schwester und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sagte, so hat der Mann zu mir geredet. Da kam er zu dem Mann und siehe, er stand noch bei den Kamelen an der Quelle und sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du noch draußen? Bring dein Zeug doch rein zu uns. Habe ich doch schon das Haus aufgeräumt und auch für die Kamele ist Platz da. Da kam der Mann ins Haus und man sattelte die Kamele ab und gab den Kamelen Stroh und Futter, ihm aber Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und er sagte, rede. Da sagte er, ich bin Abrahams Knecht. Wow, den kannten die alle. Onkel Abraham. Der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte, Kamele und Esel. Und ich denke, wenn wir dabei gesessen wären, hätten wir sehen können, wie den Laban seine Augen immer größer geworden sind. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie schon alt geworden war. Dem hat er alles, was er hat, übergeben. Der ist der Alleinerbe. Oh, Alleinerbe. Der Herr aber hat mich schwören lassen und gesagt, du sollst für meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kananiter nehmen, in deren Land ich wohne, sondern zu dem Haus meines Vaters und zu meiner Sippe sollst du gehen und dort für meinen Sohn eine Frau nehmen. Und jetzt wiederholt er im Prinzip die ganze Geschichte. Und ich sagte zu meinem Herrn, vielleicht will die Frau mir nicht folgen. Da sagte er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und wird deine Reise gelingen lassen, dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Sippe und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Dann bist du frei von dem Schwur, wenn du zu meiner Sippe kommst und wenn sie dir nicht geben, dann bist du entlastet von dem Schwur. So kam ich heute zu der Quelle und sprach, ach Herr, meines Herrn Abraham, wenn du doch gelingen geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe. Das ist auch ein wichtiges Prinzip für geistliche Führung. Auf dem Weg, auf dem ich gehe. Ein fahrendes Auto ist einfacher zu lenken als ein stehendes. Also beweg dich als Christ. Sei ein aktiver Nachfolger Jesu. Hab Leidenschaft für sein Reich. Such nach einer Gelegenheit, Menschen zu dienen. Sei verfügbar. Mach Schritte im Glauben. Dann wirst du viel eher Gottes Führung erleben als so ein geistlicher Lahmarsch. Ich meine, wohin soll der Herr den führen? Von einer Couch auf die andere? Der braucht nicht Führung, sondern tritt in den Hintern, ne? Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, das herauskommt, um zu schöpfen, und zu dem ich sage, gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken, und so weiter und so fort. Lese jetzt nicht alles, bis Vers 47. Da kam Rebekka und tat das alles. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Und sie sagte, die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka ihm geboren hat. Und ich legte den Ring an ihre Nase, also auch ein alter Hut, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Piercing ist ein alter Hut. Wenn du einen Ring in deiner Nase trägst, bist du eigentlich stockkonservativ. Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Dann verneigte ich mich und warf mich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, meinem Gott, meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Und nun, wenn ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit. Und wenn nicht, so teilt es mir auch mit. Und ich werde mich zur Rechten oder zur Linken wenden. Seht, so ein Mitarbeiter wünscht sich jeder. Das ist so ein typischer Mann, dieser Knecht. Der fackelt hier nicht lang rum. Und ich mag es, wie er die Dinge hier formuliert. Er sagt, wie sieht's aus? Wollt ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen? Oder, Klammer auf, wollt ihr gnadenlose, untreue Assi sein? Okay, dann könnt ihr mich mal und ich ziehe gleich weiter. Also, wie sieht's aus? Sagt mir Bescheid. Da antworteten Laban und Betuel und sagten vom Herrn, ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da warf er sich zur Erde nieder vor dem Herrn. Also er betete wieder an, Lobpreis, singt sein Halleluja hier. Und der Knecht holte silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie der Rebekka, gab ihr das Brautgeschenk, bezahlte den Brautpreis, so wie es im Nahen Osten heute noch üblich ist. Und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Dann aßen und tranken sie, er und die Männer, die bei ihm waren, und übernachteten. Aber am Morgen standen sie auf und er sagte, entlasst mich zu meinem Herrn. ist so ein Mann, der ist so zielorientiert. Er will hier seinen Auftrag fertig bringen, sein Projekt fertig bringen. Der hat ja nicht viel Sitzfleisch. Entlasst mich zu meinem Herrn. Da sagte ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen noch einige Tage oder 10 bei uns bleiben, danach magst du gehen. Er aber sagte zu ihr, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen. Entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. So entließen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abraham und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu tausendmal Zehntausenden und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Also die sollen siegreich sein über ihre Feinde. War ein Riesenglaubensschritt hier, den Sarah getan hat. Sagt, ich will mitgehen. Ehe ist immer ein Glaubensschritt. Immer. Selbst wenn ihr euch schon länger kennt. Wirklich kennen lernt ihr euch erst, nachdem ihr Ja gesagt habt. Ja für immer. Dann lernt ihr euch wirklich kennen. Ehe ist immer ein Risiko. Ich wusste nicht, ob die Jennifer hier bei uns zurechtkommt oder nicht. Wir haben zwei unterschiedliche Kulturen. Ehe ist immer ein Glaubensschritt. Mann und Frau passen sowieso nicht zusammen. Die ergänzen einander. Ne? Wir sind nicht gleich. Das ist immer herausfordernd. Deswegen braucht Ehe eine Hingabe. Das ist die Basis für Ehe. Aber es war ein Glaubensschritt. Und wenn wir zu Jesus kommen wollen, müssen wir auch immer erstmal einen Glaubensschritt machen. Denn wirklich, wir lernen auch Jesus nicht wirklich kennen vor unserer Bekehrung, sondern nach unserer Bekehrung. Aber hier, wenn der Herr am Wirken ist, wenn der Herr eine Tür öffnet, dann wollen wir auch nicht zögern. Und der Feind und die Welt wird uns immer auch sagen, hey, mach mal langsam, nimm dir Zeit, keine Eile, Jesus nachzufolgen, kannst du später immer noch, muss ja nicht so radikal sein. Und manchmal tut der Feind es durch unsere lieben Eltern, durch unsere Lieben. Wird immer versuchen, uns aufzuhalten, wird immer versuchen, uns abzuhalten. Hey, war doch noch ein paar Tage oder 10. Aber Rebekka wollte ihren Ehemann treffen, den sie noch nie gesehen hat. Aber nach all dem, was er oder was sie von dem Knecht gehört hat, war er sehr attraktiv. Und so ist unser geistlicher Ehemann. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, lernen wir, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und letzte Woche haben wir gelesen in Epheser 2, Gott wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Die Bibel sagt, heute ist der Tag der Erlösung. Und der Heilige Geist spricht heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wenn du dieses heilige, unerklärbare Ziehen auf deinem Herzen spürst, dann lass dir von niemandem einreden, hey, lass dir noch Zeit. Nee, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Heute ist der Tag deiner Errettung. Dann triff jetzt die Entscheidung. Vers 61, und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai-Roi gekommen, er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Wahrscheinlich hat er gebetet, er war ein geistlicher Mann. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Akt der Keuschheit, auch der Unterordnung. Sie war eine geistliche Frau. Geistliche Frau, geistlicher Mann, das ist Gottes Ideal. Der Knecht aber erzählte Isaak all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Hochzeit war damals ein einfacher Prozess. Er hat einfach gesagt, ich heirate dich, und dann ist er vor Zeugen in das Zelt gegangen, hat die Ehe mit ihr vollzogen und waren verheiratet. Einfach. Hat nicht viel gekostet. Der Brautpreis hat schon viel gekostet. Und dann lesen wir hier, das ist eine wichtige Phrase. Dann haben wir gelesen, er gewann sie lieb. Wie das wahrscheinlich oft so war bei der arrangierten Ehen, Isaak war nicht gleich Hals über Kopf verliebt in seine Rebekka. Aber er gewann sie lieb. Vielleicht sagst du, ich war mal verliebt in meine Frau oder in meinen Mann. Aber jetzt empfinde ich nichts mehr. Jetzt ist nichts mehr zwischen uns. Das Kribbeln ist weg. Keine Panik, das ist eine ganz, ganz normale Erfahrung. Laut der Weltgesundheitsorganisation hält das Verliebtheitsgefühl maximal 3 Jahre an. Und was ist die Antwort der Welt dann? Die Antwort der Welt ist dann, such dir einen neuen. Was ist die Antwort Gottes? Die Antwort Gottes ist, lerne deinen Partner wieder zu lieben. Oder vielleicht mit einer reiferen Liebe zu lieben, als diese rein emotionale Liebe, diese Schmetterlinge im Bauch. Liebe ist vor allem eine Entscheidung, vor allem eine Hingabe, ist was Praktisches und davon lebt eine Ehe. Und unsere Gefühle folgen oft unseren Entscheidungen und unseren Handlungen nach. Aber auch du kannst deinen Partner wieder lieb gewinnen. Investier ganz praktisch in ihn, mit ganz praktischen, liebevollen Handlungen. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ganz einfach. Und die Wahrheit ist, Beziehungen sind nie statisch. Wir müssen einander immer und immer wieder neu lieb gewinnen. Das ist Normalität in einer Ehe. Vers 67, und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Und auch Abraham tröstete sich mit einer neuen Frau, der alte Kerl. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simram und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Shuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan, und die Söhne Dedans waren die Aschuriter und Letuschiter und Leumiter und die Söhne Midians Epha und Epher, man wahnsinnig kreative Eltern, Henoch, Abida und Elda. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und ich weiß nicht, ob das weise war, dass er sich wieder eine Frau genommen hat. Ich weiß nicht, ob er da hier eine Reich Gottes Perspektive hatte. Denn die Völker von denen, die aus diesen Kindern hervorgingen, die waren zumindest teilweise Feinde von Israel. Und Abraham hatte auch noch zusätzlich mehrere Nebenfrauen, wie wir gleich sehen werden. War wahrscheinlich das Ergebnis der typischen Heiratspolitik eines reichen Scheichs mit den anderen Stämmen. Das war die Methode, wie sie Frieden bewahrt haben mit den Stämmen in dem Land, wo sie gewohnt haben. Aber ich denke, oder wir wissen, dass es nicht Gottes Ideal ist. Vers 5, und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke. Und er schickte sie weg, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten, in das Land des Ostens. Zumindest so weit hatte er eine Reich Gottes Perspektive. Er vererbte dem Sohn der Verheißung alles. Und am Ende gibt es nur einen verheißenen Nachkommen, der alles erbt. Es gibt nur einen Messias, auf den das alles hinausläuft, einen geistigen Ehemann, einen Retter, Jesus. Und wir müssen auch alles auf eine Karte setzen, auf ihn. Nicht Jesus und noch irgendwas, sondern all mein Vertrauen auf ihn allein. Und Epheser 1 sagt uns, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Alles in ihm. Annahme, Vergebung, Erlösung, Sohnschaft, geistlicher Segen und so weiter, haben wir alles nur in ihm allein. Wir sind Miterben mit ihm, weil wir in ihm sind. Ohne ihn haben wir gar nichts. Johannes hat es so ausgedrückt. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Geschichte. Eine Geschichte von einem reichen Mann, einem passionierten Kunstsammler. Er war Witwer, der hatte nur einen Sohn gehabt und dieser Sohn war schon früh verstorben. Als der Mann dann selbst starb, wurde daher sein ganzer Besitz versteigert. Und es gab eine große Auktion mit all diesen angesammelten Kunstwerken und da waren viele Fachleute und wohlhabende Sammler. Und der Testamentverwalter eröffnete die Versammlung und las aus dem Testament des Verstorbenen vor. Und da stand, als erstes soll das Porträt meines Sohnes versteigert werden. Bild, das von irgendeinem unbekannten Künstler gemalt wurde, nicht viel wert, Nachfrage war gering. Schließlich kaufte der Butler der Familie das Bild des Sohnes als Andenken an ihn. Stand es zum Rufpreis. Und darauf verkündete der Vorsitzende zum Schock aller Anwesenden, die Versteigerung ist geschlossen. Der ganze Besitz geht an den Butler. Oh, überraschtes Raunen ging durch die Menge. Und der Verwalter las aus dem Testament des alten Mannes vor, wer den Sohn hat, hat alles. Und es gilt auch geistlich, wer den Sohn hat, hat alles. Dann sind wir Miterben mit Jesus. Hast du den Sohn und hat er dich. Und wenn du dieses Ziehen des Heiligen Geistes an deinem Herzen spürst, dann kannst du heute in eine Beziehung mit ihm eingehen, ihn einladen, in dein Leben zu kommen, dich ihm anzuvertrauen, was er am Kreuz für dich erkauft hat. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es praktisch ist, dass es lebendig ist. Wir danken dir, dass du uns zu dir gezogen hast. Wir danken dir, dass du ein wunderbarer Ehemann bist, Jesus. Und Vater, wir wollen beten, dass du uns führst und leitest, dass wir auch eine würdige Braut sein können für dich. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, segne uns, stärke uns dazu, gebrauch uns diese Woche zu deiner Ehre. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott.